Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und bei uns geht es heute um einen Roboterwissenschaftler, der im Chemielabor selbstständig Experimente macht. Außerdem nehmen wir eine eben gestartete Langzeitstudie zum Anlass, mal darüber zu sprechen, was bis dato bekannt ist über die Rolle von Kindern bei der Verbreitung des neuen Coronavirus. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Bei der Frage, welche Jobs künftig verloren gehen könnten, weil clevere Maschinen sie bald schneller und besser erledigen als Menschen, da wählen sich Leute mit einem Universitätsabschluss ja oft auf der sicheren Seite. Dabei ist die Vorstellung, dass Roboter vor allem simple und sich wiederholende Aufgaben übernehmen, schon längst überholt. Auch wer im Job kreativ sein und selbstständig denken und entscheiden muss, könnte künftig Konkurrenz von Blechkameraden bekommen. Zum Beispiel die Assistenten in einem Chemielabor. Wie ein mobiler Roboter mit künstlicher Intelligenz jetzt belegt, den Forscher heute im Fachmagazin Nature beschreiben. Frank Rothelüschen berichtet.
Die Proben werden hier gelagert, da passen 370 Proben rein.
Ein Labor am Forschungszentrum DESI in Hamburg. Alkemens steht vor einer Art Topf, in dem kleine Küvetten lagern, gefüllt mit kristallisierten Virusproteinen. Dann zeigt der Physiker auf einen orangefarbenen Roboterarm.
Der Roboter greift die Probe dann. Der Probenwechsel selber dauert ungefähr 20 Sekunden.
Schnell und präzise platziert der Roboter die Proben in einer Apparatur, die Proteinkristalle mit Röntgenlicht durchleuchtet. Pro Tag sind nahezu 500 Messungen möglich. Ohne Roboterhilfe wären es viel weniger. Das Beispiel zeigt, in der Forschung haben Roboter längst Einzug gehalten. Doch das Exemplar, das Andrew Cooper nun konstruiert hat, geht einen Schritt weiter.
It's what we are calling a robot scientist.
Wir nennen das einen Roboterwissenschaftler. Ein Roboter, der selbstständig im Labor Experimente macht. 3 Jahre ist es her, da dachte sich Cooper, Professor an der Universität Liverpool, dass der Alltag in einem Chemielabor eine eher stupide Angelegenheit ist. Stoffe abwägen, Reagenzgläser befüllen, Reaktionen beobachten. Eine Maschine, die das dem Menschen abnimmt, gab es damals nicht zu kaufen. Also machte sich Coopers Team kurzerhand an die Arbeit und entwickelte selbst eine. Wir nahmen den Greifarm eines kommerziellen Industrieroboters. Allerdings war er zu kurz, um über den Labortisch zu greifen, deshalb mussten wir ihn verlängern. Doch die Hauptarbeit war, eine zuverlässige Steuerungssoftware zu entwickeln. Schließlich soll so ein Roboter tagelang Experimente machen, ohne dabei auszufallen. Dazu statteten die Fachleute das Gerät mit Laserscanner, Berührungssensoren und Spezialgreifern aus. Damit kann der fahrbare Laborassistent autonom navigieren und mit Reagenzgläsern hantieren, bis auf den Zehntel Millimeter genau. Wir haben dem Roboter ein Gehirn verpasst. Dadurch befolgt er nicht nur stur eine Reihe von Anweisungen, sondern er entscheidet selber, was als nächstes zu tun ist. Cooper und Co. programmierten ihre Maschine mit einer KI, einem selbstlernenden Algorithmus. Das versetzt sie in die Lage, Zwischenergebnisse auszuwerten und Folgeexperimente zu planen. Um zu sehen, was der Roboterwissenschaftler drauf hat, setzten ihm die Fachleute eine anspruchsvolle Aufgabe vor. Der Roboter sollte einen Katalysator finden, der mit Hilfe von Sonnenlicht Wasserstoff produziert. Wir gaben dem Roboter einen Satz Chemikalien und ein paar Kandidaten mit einer bestimmten katalytischen Aktivität. Der Roboter sollte versuchen, diese Kandidaten zu optimieren. 8 Tage war er beschäftigt und führte 698 Experimente aus. Am Ende fand er einen Katalysator, bei dem die Ausbeute an Wasserstoff 6-mal höher war als bei den Kandidaten, mit denen wir begonnen hatten. Kein einziges Mal habe der Roboter dabei ein Reagenzglas zerbrochen, freut sich Andrew Cooper. Nahezu rund um die Uhr kann der automatische Chemiker im Labor schuften. Er braucht lediglich eine Pause von 2,5 Stunden, um seine Batterie aufzuladen. Einsatzfelder sieht Andy Cooper vor allem dort, wo es gefährlich wird, beim Hantieren mit giftigen Chemikalien, infektiösen Keimen oder radioaktivem Material. Das System steht kurz vor der Anwendungsreife. Eine Sache, die wir noch tun müssen, ist, eine benutzerfreundlichere Bedienungssoftware zu schreiben. Dafür haben wir eine Spin-off-Firma gegründet und wir hoffen, dass wir in den nächsten 1,5 Jahren ein Produkt auf den Markt bringen können. Bleibt eine Frage. Könnte so ein forschender Roboter nicht dafür sorgen, dass künftig manch ein Arbeitsplatz in den Labors wegrationalisiert wird? Es sind immer noch die Menschen, die die Ideen haben und die Forschungsstrategien festlegen. Das kann der Roboter nicht. Deshalb glaube ich nicht, dass er Arbeitskräfte ersetzt. Stattdessen wird er dafür sorgen, dass die Leute mehr Muße zum kreativen Nachdenken haben und weniger Zeit mit dem Wägen und Dosieren von Chemikalien verbringen müssen.
Ein Robowissenschaftler, entwickelt von Forschern der Uni Liverpool, macht im Chemielabor selbstständig Experimente. Frank Rutelüsch mit einem Einblick und Ausblick in die schöne neue Arbeitswelt. Welche Rolle spielen Kinder bei der Verbreitung des neuen Coronavirus? Und was spricht dafür und was dagegen, dass Kitas, Kindergärten und Schulen nach den Sommerferien wieder zum Normalbetrieb zurückkehren? Es gab zwar schon einige Studien zum Thema, aber deren Ergebnisse waren teils widersprüchlich und nur begrenzt aussagekräftig. Die Langzeitstudie Covid Kids Bavaria soll in den nächsten Monaten jetzt endlich eine solide Datenbasis schaffen. Mit auf den Weg gebracht hat sie der Infektiologe Professor Johannes Hübner vom Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, welche Fragen soll diese Langzeitstudie nun beantworten?
Also mit dieser Studie wollen wir gerne beantworten die Frage, wie häufig treten Covid-Infektionen oder das Covid-Virus insgesamt in Schulen oder in Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergarten, Kitas auf. Wie häufig sind Kinder dort, die positiv sind? Das ist, denke ich, so eine von den Fragen, die letzten Endes ja immer wieder gestellt wird, die zum Teil halt durch die bisherigen Studien oder durch die bisherigen Beobachtungen nur unzweifelnd erklärt werden kann, weil viele von diesen Dingen ja während der Lockdown-Situation gemacht worden sind, wo die Kinder primär zu Hause waren.
Nun gab es ja schon eine erste relativ viel beachtete Studie zum Thema Kinder und Corona in Baden-Württemberg. Die ist vor 4 Wochen präsentiert worden. Da wurden 2500 Kinder samt ihren Müttern und Vätern untersucht. Und das Ergebnis war, Schulkinder sind seltener mit dem Coronavirus infiziert als ihre Eltern. Sie erkranken seltener an Covid-19, entwickeln meist schwächere Symptome. Das war das Fazit dieser sogenannten Heidelberg-Studie. Wenn wir das jetzt alles schon wissen, dass Kinder also womöglich gar nicht Treiber des Infektionsgeschehens sind, welchen Mehrwert soll dann Ihre Studie jetzt noch liefern?
Also viele von den Dingen, die Sie jetzt genannt haben, die waren eigentlich vorher auch schon klar, auch bei der Baden-Württemberg-Studie, dass Kinder seltener erkranken, dass Kinder sehr viel milder erkranken. Das ist eigentlich was, was sich jetzt durch die ganze Zeit verschiedenen Situationen in verschiedenen Ländern gezeigt hat. Das ist in China schon aufgefallen, ganz früh. Da gibt es sehr gute Daten aus Korea, Italien ist sehr gut aufgearbeitet. Also dass Kinder sicher anders reagieren auf dieses Virus und weniger krank sind, das war eigentlich auch schon vorher bekannt. Was die Heidelberg-Studie gemacht hat, die hat eben Blutuntersuchungen gemacht und die hat Eltern und Kinder aufgefordert. Und das ist natürlich eine gewisse Beeinflussung. Also Eltern, die auf so eine Aufforderung hin reagieren, die dem Kind und sich selber dann Blut abnehmen lassen, die haben natürlich schon mal ein bestimmtes Interesse. Das ist jetzt sicher nicht ganz normal, ein Durchschnitt der Bevölkerung. Unsere Studie geht in die Einrichtungen. Wir gehen in die Schulen, in die Kindergärten und wir machen diese Untersuchungen dort. Also es geht jetzt eben nicht darum, jemand, der sich meldet und sagt, ich will da gerne mitmachen, sondern wir gehen in die Einrichtungen.
Wie wurden die Teilnehmer der Studie jetzt ausgesucht? Wie viele sind das und was genau erwartet die dann an Testprogramm?
Also eine Vorgabe war, dass wir sowas flächendeckend für Bayern machen sollten. Natürlich kann man nicht alle bayerischen Schulkinder oder Kindergartenkinder untersuchen, das sind zu viele. Aber wir haben eben flächendeckend nach Wahlkreisen dann zufällig ausgewählt und doch eine große Anzahl, also sind insgesamt 138 Einrichtungen, die aber wie gesagt über ganz Bayern verteilt sind. Auch das vielleicht ein wichtiger Punkt, das sind ganz unterschiedliche Bereiche, da sind ländliche Bereiche dabei, da sind städtische Bereiche dabei. Wir haben insgesamt 46 Kitas, 46 Grundschulen, 46 Kinderkrippen zufällig ausgewählt und in diesen Einrichtungen werden dann jeweils 22 Personen zu einem Zeitpunkt untersucht. Das sind 18 Kinder, aber auch 4 Betreuer. Auch das ist, glaube ich, nochmal vielleicht was, was anders ist als bei den anderen Studien, dass wir eben auch die Betreuer mit untersuchen. Und diese Bereiche, also diese Einrichtungen werden dann insgesamt auch 4-mal untersucht über einen Zeitraum von mehreren Monaten.
Und untersucht heißt also ein PCR-Test, wo im Blut geschaut wird, ob DNA des Virus gerade vorhanden ist.
Also primär wird untersucht ein Rachenabstrich. Also da geht ein Kinderarzt hin und macht auch einen Rachenabstrich bei den Kindern. Die Blutuntersuchungen, das ist ja damals in dieser Heidelberg-Studie gemacht worden. Das ist, denke ich, eine andere Information. Die Blutuntersuchung zeigt, der Mensch hat irgendwann mal Kontakt gehabt mit dem Coronavirus. Uns interessiert wirklich, ist das Virus präsent in der Einrichtung? Ist dort ein Kind oder vielleicht auch ein Lehrer, der dieses Virus trägt und der eben dann möglicherweise auch jemand anderen anstecken kann?
Ich habe gelesen, Sie wollen insgesamt, also zusätzlich zu diesen mehrfachen Abstrichen bei allen Probanden, auch bis zu 140.000 Fragebögen auswerten. Welche Informationen erhoffen Sie sich davon?
Das ist so ein Punkt, der, glaube ich, auch in der ganzen Diskussion immer so ein bisschen runtergefallen ist. Diese ganze Corona-Pandemie, was macht das mit den Kindern? Die Kinder kriegen natürlich mit, die Eltern haben Sorge, die kriegen schon auch mit, dass sie nicht in die Schule dürfen, in den Kindergarten dürfen. Was das für Ängste verursacht, wie Kinder darauf reagieren, wie Kinder das wahrnehmen, da haben wir, glaube ich, bisher viel zu wenig drauf gehört. Und deshalb war uns das ganz wichtig, dass dieser Aspekt da auch mit einbezogen wird. Also an diese Einrichtungen, die da ausgewählt werden, da werden alle Kinder dann eben auch aufgefordert, beziehungsweise die Eltern, Fragebögen auszufüllen. Wir haben Fragebögen für die Eltern, wir haben aber auch Fragebögen für die Kinder, wo die Kinder auch ihr Erleben, ihre Gedanken und ihre Sorgen zu dieser Erkrankung äußern können.
Eine Frage, die ja auch immer noch im Raum steht, jetzt ganz abseits der Infektionszahlen und dem Krankheitsverlauf bei Kindern, ist, ob Kinder genauso ansteckend sein können wie Erwachsene. Da gab es ja diese auch viel diskutierte Studie von Christian Tossen von der Charité, der auch auf der Basis von Rachenabstrichen bei infizierten Kindern und Erwachsenen zu einem Schluss kam, Kinder könnten potenziell genauso ansteckend sein wie Erwachsene. Wird Ihre Studie da möglicherweise neue Indizien liefern, die dem widersprechen oder das bestätigen?
Also der entscheidende Punkt ist bei der Trostenstudie, das ist eine ganz wichtige Studie auf jeden Fall gewesen, aber der entscheidende Punkt ist natürlich potenziell. Was die Studie untersucht hat, ist, wie hoch ist die Viruslast, also wie viele Viren kommen im Rachen vor von jemand, der positiv ist für dieses Coronavirus. Und da wurde eben verglichen zwischen Kindern und Erwachsenen. Ob dieses Virus dann ausgeschieden wird, wie das übertragen wird, in welcher Menge das übertragen wird, das kann so eine Studie natürlich nicht zeigen. Der wichtige Punkt war wirklich der, dass Kinder eben ungefähr genauso viel Virus im Rachen haben wie die Erwachsenen auch, deshalb im Prinzip genauso ansteckend sein können. Alle epidemiologischen Untersuchungen, alle Untersuchungen, die an Schulen gemacht worden sind, alle Untersuchungen, die zum Beispiel so in Familien gemacht worden sind, weisen darauf hin, dass Kinder weniger das Virus übertragen. Also wir haben, und das sagt Herr Drosten auch, wir haben keinen Hinweis darauf, dass die Kinder der Treiber dieser Infektion ist. Wenn wir jetzt die Schulen aufmachen, wissen wir natürlich nicht, wie sieht es in den Schulen aus. Da sind dann natürlich die ganzen Kinder untereinander, da sind die Lehrer, die natürlich auch das Virus da reintragen können. Was in den Schulen passiert in einer Situation, wo wir nicht im Lockdown sind, darüber können wir im Moment noch wenig sagen. Und ich denke, es ist schon ganz wichtig, dass wir, wenn wir die Schulen öffnen, diese Dinge auch untersuchen und gucken, ob das wirklich so ist, wie es bisher aussieht, dass die Kinder weniger ein Problem sind. Es wird sicher so sein, dass wir auch bei dieser Studie positive Kinder und Lehrer in Schulen finden werden. Es wird sicher nicht so sein, dass wir sagen, das kommt überhaupt nicht in Schulen vor. Aber wir müssen gucken, wie es ist. Und bisher die Untersuchungen, die in anderen Ländern gemacht worden sind, in Dänemark, die Daten, die wir haben aus Holland zum Beispiel, aus Irland, die zeigen, dass es keine Superspreader-Events gibt, dass es keine Ausbrüche gibt, die aus den Schulen in die Gemeinschaft übertragen werden.
Kinder sind nach allem, was wir wissen, kein Treiber der Corona-Pandemie und hoffen wir, dass sich das dann auch in den nächsten Monaten so bestätigen wird in Bayern. Über die Langzeitstudie Covid Kids Bavaria sprach ich mit ihrem Co-Initiator Professor Johannes Hübner vom Kinderspital der LMU München. Wenn Gestein verwittert, dann laufen dabei chemische Prozesse ab, die Kohlendioxid aus der Luft einfangen und binden. Soweit so bekannt. Aber könnte man sich das auch zunutze machen, um im großen Stil CO2 aus der Atmosphäre zu bunkern, indem man auf Äckerböden Gesteinsmehl ausbringt? Im Fachmagazin Nature haben Forscher das jetzt mal durchgerechnet. Volker Mrasek berichtet.
David Berling ist Professor an der Universität Sheffield in England und leitet dort ein Forschungszentrum für Klimaschutzstrategien. Der Botaniker beschreibt, wie man es anstellt, dass Ackerböden zu CO2-Fängern werden.
Wir verwenden zermahlenes Silikatgestein, konkret natürlichen Basalt, der von Vulkanen stammt. Ackerboden ist ziemlich säurehaltig. Basalt löst sich unter solchen Bedingungen auf. Wenn er verwittert, nimmt er CO2 aus der Atmosphäre auf und bindet es in Form von löslichem Bicarbonat. Das meiste davon wird zusammen mit dem Bodenwasser ausgewaschen, landet in Flüssen und schließlich im Ozean.
Dort werde das Bicarbonat dauerhaft Teil des Kohlenstoffkreislaufes zwischen Wasser, Meeresorganismen und Sediment. Und zwar für 100.000 Jahre oder länger, wie Berling sagt. Computersimulationen auch seiner Gruppe hätten das gezeigt. Zusammen mit zahlreichen Kollegen legt der Brite jetzt eine neue Studie über die Basaltverwitterung auf Ackerböden vor. Darin wird erstmals abgeschätzt, in welchem Umfang große Industrie- und Schwellenländer Gebrauch von der Methode machen könnten und wie wirksam sie wäre, was das Absaugen von CO2 aus der Atmosphäre angeht.
Unsere Simulationen legen nahe, dass man damit jedes Jahr bis zu 2 Milliarden Tonnen CO2 einfangen könnte. Das entspricht in etwa den globalen Jahresemissionen der Schiff- und Luftfahrt.
Das größte Anwendungspotenzial sehen die Forscher in China, Indien und den USA, gefolgt von Indonesien und Brasilien.
Die drei Länder mit dem höchsten CO2-Ausstoß sind auch diejenigen mit den größten Ackerflächen und einem warmen Klima, sodass sie das meiste Kohlendioxid durch die Basaltverwitterung einfangen können.
Es spricht einiges für die CO2-Absaugung via künstlicher Verwitterung. So streuen Landwirte schon heute gemahlenen Kalk auf Ackerböden, um sie zu entsäuern. Sie könnten das genauso gut mit Basaltmehl machen. Bei der Verwitterung werden zudem wichtige Pflanzennährstoffe frei, wie Calcium und Magnesium. Und landet das auf Äckern eingefangene CO2 am Ende als Bicarbonat im Meer, puffert es auch noch die Versauerung der Ozeane ab, wie die Forscher betonen. Doch wo soll das ganze Basaltmehl herkommen? Bräuchte es dafür nicht viele zusätzliche Steinbrüche und Unmengen von Energie? Nicht unbedingt, so David Berling.
Basalt wird in Steinbrüchen auf der ganzen Welt abgebaut. Auf jede Tonne Gestein kommen dabei 200 bis 300 Kilogramm feiner Staub, für den es kaum Nutzungen gibt. Wir empfehlen allen Ländern zu untersuchen, welche Mengen dieses Staubs in ihren Minen gelagert werden.
Der dänische Geologische Dienst hat noch eine andere mögliche Quelle ausgemacht, auf Grönland. Dort zermalmen Gletscher das Gestein, wenn sie sich darüber schieben. Den feinen Mineralsand, der dabei entsteht, spülen Wasserläufe an bestimmte Stellen der Insel. Dort müsse man ihn bloß aufsammeln, sagt Christiana Dietzen. Die US-amerikanische Bodenkundlerin ist an dem Projekt beteiligt und hält die ackerbauliche CO2-Absaugung für eine sinnvolle Sache.
Es ist ein simpler Prozess, der sowieso in der Natur abläuft. Nur, dass man die Gesteinsverwitterung so stark beschleunigt, dass sie uns in der aktuellen Klimakrise hilft.
Wichtige Fragen sind aber noch offen. Ist das Ganze überhaupt bezahlbar? Und wie effizient laufen Verwitterung und CO2-Einlagerung auf Äckern tatsächlich ab? Das wüssten auch die Forscher gerne und plädieren nun für große Freilandexperimente mit der noch unerprobten Technologie.
Basaltstäube könnten Äcker zu CO2-Senken machen, ein Beitrag von Volker Mrasek. Die weiteren Wissenschaftsmeldungen des Tages hat jetzt Magdalena Schmude für uns.
Bei Infizierten mit milden Verläufen von Covid-19 kommt es häufig zu neurologischen Problemen. Darauf weisen britische Forscher in der Fachzeitschrift Brain hin. In dem Artikel beschreiben die Ärzte mehr als 40 Fälle von britischen Covid-19-Patienten und Patientinnen, die unter zum Teil schweren neurologischen Komplikationen litten, darunter Schlaganfälle, Nervenschäden und Hirnhautentzündungen. In einigen Fällen hatten die Betroffenen zuvor kaum oder gar keine anderen Krankheitssymptome gezeigt. Deshalb sei es wichtig, Anzeichen für neurologische Komplikationen rechtzeitig untersuchen zu lassen, schreiben die Ärzte. Es sei möglich, dass nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 kleine Schäden im Gehirn zurückblieben, deren Auswirkungen sich erst deutlich später zeigen. Die östlichen polynesischen Inseln wurden schon früh von Seefahrern aus Südamerika besucht. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam von der Stanford University. Erbgutanalysen von mehr als 800 Studienteilnehmern, die auf den polynesischen Inseln sowie in Kolumbien und Mexiko leben, zeigen, dass Gensequenzen, die für die südamerikanische Bevölkerung typisch sind, auch bei Polynesiern auf den östlichen Inseln auftauchen. Die ersten Kontakte zwischen den beiden Gruppen könnte es demnach vor etwa 800 Jahren gegeben haben, also kurz nach der Erstbesiedlung der Inseln und deutlich vor dem ersten Kontakt der dortigen Bevölkerung zu Menschen aus Südasien oder Europa. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachjournal Nature vor. Den Zuschauereffekt gibt es auch bei Ratten. Bisher war das Phänomen vor allem bei Menschen bekannt. Der Begriff beschreibt, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass eine Person einer anderen zu Hilfe kommt, wenn sich noch andere untätige Zuschauer in der Nähe befinden. Umgekehrt führt eine Person, die bereits aktiv ist, dazu, dass auch andere eher Unterstützung leisten. Wie Forschende von der University of Chicago in der Fachzeitschrift Science Advances berichten, verhalten sich Ratten nach dem gleichen Muster, wenn ein Artgenosse in Schwierigkeiten steckt. Eine gängige Erklärung für das Phänomen lautet, dass jeder der Zuschauer davon ausgeht, ein anderer werde die Initiative übernehmen. Das senkt dann die Hilfsbereitschaft jedes Einzelnen. Da solche Annahmen für Ratten zu komplex sind, vermuten die Wissenschaftler, dass es eine andere Erklärung für den Zuschauereffekt geben muss, die auf unbewussten Prozessen basiert. Schockwellen von Sternenexplosionen verlaufen bevorzugt in eine Richtung. Das hat ein internationales Astronomenteam gezeigt. Bisherige Modelle sagten voraus, dass sich die Wellen um eine Supernova kugelförmig durch den interstellaren Raum ausbreiten müssen, da die Energie bei der Explosion in alle Richtungen des Alls geschleudert wird. Das widersprach aber Beobachtungen erdnaher Supernovae, die zeigten, dass sich die Wellen symmetrisch entlang einer Achse fortpflanzen. Zum Beispiel die Wellen um die Überreste der Supernova G296.5+10.0, die nur um eine vertikale Achse symmetrisch ausgebildet sind. Den Grund für diese Form beschreiben die Forschenden jetzt im Astrophysical Journal. Sie konnten nachweisen, dass ein starkes Magnetfeld um G296.5+10.0 die Schockwellen entsprechend ablenkt. Ein globaler Temperaturanstieg um 1,5 Grad ist bereits in den nächsten 4 Jahren in Reichweite. Das geht aus einem Bericht der Weltwetterorganisation WMO hervor, der heute in Genf vorgestellt wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Jahre zwischen 2020 und 2024 diesen Wert erreiche, liege bei 20%. Dass die Durchschnittstemperatur in diesem Zeitraum mindestens in einem Monat mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegt, sei sogar zu 70% wahrscheinlich.
Soweit die Wissenschaftsmeldung vom Tage von Magdalena Schmude. Und jetzt zum Schluss schauen wir mal, wie sich Astronauten in der Politik so machen.
Sternzeit, 9. Juli. Mark Kelly und die Politiker-Astronauten. 4-mal hat Mark Kelly mit einem Space Shuttle die internationale Raumstation besucht. Zuletzt im Jahr 2011. Bei den Wahlen in den USA Anfang November bewirbt er sich in Arizona um einen Sitz im Senat. Mark Kelly wäre bei weitem nicht der erste Ex-Astronaut, der eine politische Karriere einschlägt. Schon John Glenn, der erste Amerikaner in der Erdumlaufbahn, gehörte 25 Jahre dem Senat an. Während seiner letzten Amtszeit kehrte er im Alter von 77 Jahren mit einer Raumfähre ins All zurück. Spötter sprachen vom ersten Weltraumtouristen. Jack Schmidt, der als bisher letzter Mensch den Mond betreten hat, war lange Jahre Senator von New Mexico. Jack Swigert, der beim Unglück von Apollo 13 die berühmten Worte »Houston, we've had a problem« zur Erde gefunkt hat, wurde später ins Repräsentantenhaus gewählt. Allerdings starb er noch vor der Vereidigung. Jake Garn war 1985 der erste Politiker im All. Der Senator aus Utah saß einem Komitee zur Bewilligung von Mitteln für die NASA vor. Man kann sich denken, warum er fliegen durfte. Anfang 1986 reiste Bill Nelson ins All, in dessen Wahlkreis die Weltraumküste Floridas liegt. Bisher hat nur ein Mensch die Politik an den Nagel gehängt und ist Berufsraumfahrer geworden. Der Russe Juri Baturin diente Boris Jelzin als Sicherheitsberater. Als er nach seinem Flug zur Raumstation Mir seine politischen Ämter verlor, trat er in das Kosmonautenkorps ein und flog 2001 zur ISS.
Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema darin, die guten Seiten der Corona-Pandemie zu sehen auf dem Markt für Wohnmobile. Der boomt nämlich gerade wirklich. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.